Hallo liebe Zuhörende, hier ist eine neue Folge der Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz aus Hamburg, Internist und Nephrologe, und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe, auch aus Hamburg, und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin.
Andreas, ich war mal wieder im Urlaub.
Ja, ich habe dich schmerzlich vermisst, Ingo. Ich konnte dich zu den üblichen Zeiten nicht telefonisch erreichen. Das habt ihr noch beim Frühstück gesessen, glaube ich.
Ich war aber nicht tatenlos im Urlaub, sondern ich habe analog zu unserer Folge, die wir im letzten Sommer gemacht haben, habe ich mal wieder Menschen am Nebentisch beobachtet.
Ja, das ist ja, ich habe fast den Eindruck, es entwickelt sich jetzt. Ich habe schon gedacht, die Folge heißt wahrscheinlich, die machen wir jetzt jährlich, immer nachdem du im Urlaub warst.
Also es hat ja auch, finde ich, einen gewissen didaktischen Wert. Insofern hätte ich ja gar nichts gegen. Also Andreas, ich war mal wieder im Urlaub und habe Menschen in meiner Umgebung beobachtet. Wir haben ja im letzten Jahr schon eine ähnliche Folge gemacht. Die haben wir genannt "Am Nebentisch sitzt", wo ich dir verschiedene Menschen, die mir während des Urlaubs aufgefallen sind, die haben nicht nur gesessen, die sind auch zum Teil gegangen, aber ich habe sie beobachtet und habe versucht, sozusagen aus dem, was ich gesehen habe, eine Differentialdiagnose aufzubauen. Und das haben wir dann sozusagen zusammen in der Folge besprochen. Und die Folge ist damals sehr gut angekommen. Also dieses Beobachtende, ich weiß nicht, ob das noch so gepflegt wird, aber ich fand, das war durchaus ein Element, was wir mal in einer Folge nach vorne bringen können.
Ich finde, das hat auch total viel Spaß gebracht. Ne? Ja, sozusagen mal auch ein bisschen Differentialdiagnose, aber nicht irgendwie eine lange Tante-Piaf-Liste, sondern eher so ein bisschen, ich hätte fast gesagt, aus der Hüfte geschossen.
Aus der Hüfte geschossen, genau so. Ne? Und ihr habt ja heute ein viergängiges Menü mitgebracht mit einer kleinen Vorspeise und dann aber, ich würde eher sagen, es sind dann doch drei Hauptgänge geworden. Und das wollte ich dir jetzt servieren.
Ja, bitte.
Ich würde anfangen mit einer 30-jährigen jungen Frau, die beim Frühstück bei uns im Hotel am Nebentisch saß. Und am linken Arm sah man einen Glukosesensor. Die Frau war normalgewichtig. Wie lautet deine Differentialdiagnose?
Also natürlich kann ich als Diabetologin nicht anders als reflexhaft zu denken, dass die junge Frau einen Typ-1-Diabetes hat. Aber wir sind ja immer dabei, dass wir vertreten, dass man nicht nur mit einer Differentialdiagnose ins Rennen gehen darf.
Genau.
Also ich glaube, dass die Prätestwahrscheinlichkeit, also der Test wäre ja, du fragst sie oder du schaust, ob sie vielleicht Insulin spritzt. Die überlegen wir, was könnte es denn sonst sein? Also dass eine 30 Jahre junge Frau, die du als schlank beschreibst, einen Glukosesensor hat, natürlich, die kann auch einen Typ-2-Diabetes haben, auch wenn das Muster lange nicht so gut passt. Ich denke viel eher daran, also wenn du hast ja noch nicht offenbart, wo ihr im Urlaub wart. Also wenn ihr sozusagen jetzt sagt, ihr wart im Urlaub in den Pyrenäen und die junge Frau steigt danach auf ein Rennrad, dann hätte ich ja die Idee, die hat gar keinen Diabetes, sondern sie trägt den Glukosesensor zur Optimierung ihrer Leistungen und sie trainiert im Prinzip für die Tour de Femme, heißt die, glaube ich, für die weibliche Variante, für den Frauenwettbewerb bei der Tour de France.
Okay, du bist natürlich wieder schneller als ich. Ne? Ich wollte gerne, dass du sagst, das ist für dich Typ 1 Diabetes, und dann wollte ich sagen, die Diagnose nehme ich dir jetzt weg. Das ist es nicht.
Ah, okay.
Dann hast du natürlich schon so eine Reihe von den Sachen, die dir dann in den Sinn kommen, hast du ja auch schon gesagt. Ne? Also Typ 2 ziemlich unwahrscheinlich. Ne? Was ist denn sowas wie mit LADA oder MODY?
Na, also LADA ist ja nichts anderes als ein Typ 1 Diabetes. Das hatten wir ja schon mal auch in der Folge Typ 1,5 Diabetes besprochen. Das ist ja auch im Prinzip ein sich etwas langsamer entwickelnder Typ 1 Diabetes. MODY sind meistens nicht Menschen, die intensiviert Insulin spritzen, also die mehrfach täglich spritzen. Gibt es auch. Das wäre noch ein Gedanke. Mein Gedanke wäre noch, wenn du hast gesagt, sie ist normalgewichtig, aber sie könnte ja schwanger sein. Sie könnte einen Gestationsdiabetes haben, und auch beim Gestationsdiabetes ist ja so ein bisschen der Trend, ob nicht Glukosesensor auch eine Option sein könnte für die Patientin. Ich erlebe immer mehr Patientinnen in der letzten Zeit, oder wir haben jetzt vielleicht zwei gehabt, deswegen war es ein bisschen prägnant bei uns. Für die war schon die Blutabnahme beim oralen Glukosetoleranztest war wegen großer Spritzenangst eine absolute Pein für die. Und jetzt für ein Blutzuckermessen sich in den Finger zu stechen, konnten die sich überhaupt nicht vorstellen. Und die haben wir dann mit einem Glukosesensor versorgt.
Okay, weil das wäre eine meiner Fragen gewesen. sind Glukosesensoren jetzt auch schon in der Behandlung des Schwangerschaftsdiabetes angekommen? Weil so eine Patientin war bei mir noch nicht. Ich sehe die ja meistens dann wegen Hochdruck. Mhm. Aber ich hatte noch nie eine schwangere Patientin, die auch gleichzeitig einen Glukosesensor getragen hat.
Also es ist sicherlich nichts in der Routineversorgung, weil das ist nichts bisher zumindest, was so ganz leicht du eine Kostenübernahme ja auch in kurzer Zeit bekommst von den Krankenkassen. Im Prinzip ist das ja, also der Gestationsdiabetes ist bei uns ja sozusagen, die sind alle im Fast Track, würde ich das mal nennen. Mhm. Die waren gestern bei der Frauenärztin und haben das Ergebnis vom OGT bekommen, vom Glukosetoleranztest, rufen uns dann an und bekommen dann in aller Regel innerhalb von 24 Stunden einen Termin bei uns. Mhm. Und dann sollen die eigentlich ab dann gleich messen. Dazu müsstest du ja im Prinzip den Sensor einfach aus der Schublade holen. Und das geht bisher in den allerseltensten Fällen, weil in der Regel brauchst du eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse.
Okay.
Das ist der eine Punkt. Und einen Punkt muss ich noch hinzufügen. Ja, wir haben in der neuen Version der Leitlinie kommt der Glukosesensor auch nochmal prägnanter vor. Und das geht. Aber man hat festgestellt, im Vergleich zu konventioneller Messung, dass etwas mehr Frauen eine Insulintherapie angeraten bekommen mit dem Sensor.
Okay.
Als mit der normalen Messung, weil wir möglicherweise vielleicht das Problem der Glukose überschätzen, wenn wir die Frauensensor tragen lassen.
Okay. Und dann hast du ja schon selbst angesprochen, das Thema Selbstoptimierung. Du hast es jetzt sozusagen bezogen auf eine Profi-Radsportlerin in den Pyrenäen. Man sieht ja auch schon so, dass sagen wir mal, auch andere Leute Glukosesensoren benutzen, um ihren Kohlenhydratstoffwechsel zu steuern. Was sagst du denn dazu?
Ich denke, wir haben ja insgesamt, gibt es so einen Trend in Richtung Selbstoptimierung. Mhm, ich habe letztens einen Artikel gelesen, ne, also die Leute, die jetzt ihre Smartwatches auch im Schlaf tragen und die morgens fröhlich, glücklich und erholt aufwachen und dann sagt ihnen ihre Smartwatch, sie hätten schlecht geschlafen. Und ich hätte das fast einen Nocebo-Effekt genannt.
Ja.
Ja.
Also das ist ja bestimmt.
Ja, genau. Oder auch andersrum, du hast das Gefühl, wachst morgens zermartert und mit irgendwie bedrückenden Gedanken auf, was dir alles an dem Tag du noch zu erledigen hast. Und die Uhr sagt, sie haben brillant geschlafen, was für eine tolle Nacht. Also ich trage nachts keine elektronischen Geräte an mir und kann mir das auch schwerlich vorstellen. Also wenn ich Typ 1 Diabetes hätte, würde ich sicher einen Sensor tragen. Mhm. Ist natürlich nicht ganz mein Einzugsbereich. Also außerhalb von Menschen, die sehr sportaffin sind, habe ich bis jetzt bei mir keine Menschen erlebt, die Glukosesensoren tragen, um ihre Stoffwechsellage, die nicht keinen Diabetes haben, zu optimieren.
Okay, sowas ist mir schon passiert, dass ich jemanden gesehen habe, der das gemacht hat, um zu sehen, welche Auswirkungen hat ein Franzbrötchen oder welche Auswirkungen auf den Zuckerstoffwechsel hat eine Portion herkömmlichen Nudeln gegenüber Bio-Nudeln oder so. Ne?
Klar, das kann man
oder
machen.
Oder Vollkorn, nicht Bio-Vollkorn-Nudeln. Ne?
Ich muss gestehen, dass ich kürzlich auch mal nach vielen, vielen Jahren, wo es diese Sensoren gibt, jetzt auch mal eine Probe getragen habe für anderthalb Wochen. Und man ist irritiert, wie doll die Blutzuckeranstiege nach dem Essen sind. Also ein Franzbrötchen ist gar nicht so das Schlimmste, da ist so viel Fett drin. Aber zum Beispiel, ich trinke ja gerne morgens dann so ein Milchkaffee in der Praxis. Also nach einem Milchkaffee, wo dann auch so ein halbes Löffelchen Zucker mit drin ist, da gehe ich locker auf 180 danach. Wo ich immer gedacht hatte, nee, Menschen ohne Diabetes haben das nicht. Also man ist erstaunt, was für Lebensmittel doch deutliche Blutzuckeranstiege bei Menschen ohne Diabetes machen.
180, mein Lieber, das ist die Nierenschwelle für Glukose. Dann hast du ja auch Glukose im Urin.
Das habe ich nicht getestet.
Und vielleicht muss man
sagen, 180 sind 10 Millimol pro Liter für die Kolleginnen und Kollegen, die in Millimol pro Liter die Angaben gewohnt sind. Ja, also Urin habe ich nicht getestet. Aber klar, die Frage ist ja die spannende Frage zum Thema Selbstoptimierung. Habe ich einen Benefit davon? Also lebe ich länger oder glücklicher oder mit weniger Herzinfarkt, wenn ich jetzt sozusagen auf den Milchkaffee verzichte und durch irgendwas anderes nur 130 nach meinem Milchkaffee habe? Das
wissen wir halt nicht, ne?
Das wissen wir halt nicht. Ich darf da unseren gemeinsamen Kollegen und Freund Harm Hammer zitieren, der immer an der Stelle sagt, es sei nicht bewiesen, dass man von einer Diät auch nur einen Tag länger lebt. Es kommt einem aber länger vor. Das zitiere ich immer sehr gerne an der Stelle.
Lassen wir das mal so stehen, so als kleine Fingerübung. Und dann würde ich dir gerne den zweiten Fall vorstellen.
Ja.
Das geht schon mehr in Richtung Hauptgang. Wir sitzen im Café und am Nebentisch sitzt ein, sagen wir, Mann in seinen 50ern, würde ich sagen, so zwischen 50 und 60. Er ist etwas übergewichtig, er hat eine deutliche Gesichtsrötung, ne? Und obwohl er nur so da sitzt und nichts macht, atmet er sichtbar angestrengt. Sein Brustkorb wirkt auffallend weit. Und dann fällt mir auch noch auf, dass das Expirium länger ist als die Einatmung. Was könnte wir allein aus diesen Beobachtungen über die Atemmechanik sagen?
Naja, offensichtlich hat er ja das Problem, die Luft wieder rauszukriegen. Ja, rein scheint gut zu funktionieren. Also will sagen, expiratorisch scheint es schwierig zu sein. Möglicherweise hat er einen erhöhten Atemwiderstand beim Ausatmen. Und das ist natürlich wie so ein, also ich habe jetzt ein Bild vor Augen, da muss ich mal gucken, ob das wirklich stimmt. Du hast gesagt, er ist übergewichtig, oder?
Ja, er ist ein bisschen über, ja. Und hat diese rötliche Gesichtsfarbe.
Nachdem er den Kaffee getrunken hat, geht er kurz vor die Tür und raucht eine.
Er ist um die Ecke gegangen und hat eine geraucht.
Genau. Also natürlich überlege ich mir, ob der Patient der Mann am Nachbartisch, ob der eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung haben kann.
Ja, und ich fand, wie gesagt, ich habe ja gesagt, er hätte so einen auffällig weiten Thorax gehabt. Also ich fand schon, dass das ging in Richtung Fasthorax.
Also könnten schon Emphysem haben.
Ich habe schon gedacht, er könnte ein Emphysem haben. Ja. Genau. Was kommt denn dir für ein Gedanke mit der Gesichtsfarbe? Es gibt so eine alte Unterscheidung.
Die Blue Bloater und was war es? Pink Puffer?
Pink Puffer,
genau. Die kriege ich, aber die habe ich, kann ich gerade noch aus den Tiefen meines Gedächtnisses hervorzaubern. Lustigerweise haben wir heute bei einem Patienten in der Praxis uns unterhalten. Da sagten die Helferin und meine Kollegin, die meinen Patienten schon gesehen hätten, der hätte aber eine sehr rote Gesichtsfarbe, ob der wohl sehr hohen Blutdruck hätte. Ich wusste nicht mehr genau, wie der hieß. Ich hatte von dem Namen kein Bild vor Augen und der kam dann zu mir ins Sprechzimmer. Und ich glaube, es ist eine Mischung. War eine Mischung aus sicherlich zu hohem Blutdruck. Dann hat er mir erzählt, es ist ein Schlafapnoe-Syndrom bei ihm bekannt. Und ich glaube, dass er auch nicht wenig, also dass der ordentlich C2 sich zuführt, eine Noxe hat und deswegen einfach auch weitgestellte Gefäße hat. Ich glaube, da kamen mehrere Dinge zueinander.
Okay. Also ich habe natürlich dann nachgelesen, also bei mir kam eben, als ich den sah, kam mir der Begriff Pink Puffer in den Sinn. Ja. Ich habe dann aber lernen müssen, dass man diese Unterscheidung in der Pulmonologie heute nicht mehr so trifft. Also das waren im Prinzip zwei Extreme. Pink Puffer waren eigentlich eher die hageren, nicht übergewichtigen Typen, die mehr in Richtung Emphysem neigten, deswegen auch zum Beispiel nicht so einen bronchitischen Husten hatten. Und die Oxygenation, also Pink war übertrieben, die waren eben noch eigentlich normalfarbig, aber im Gegensatz eben zu den Leuten, die eine Zyanose hatten, sahen sie besser aus. Und das war eben geschafft durch eine erhöhte Atemarbeit. Und deswegen sozusagen hatten die noch eine ganz vernünftige Oxygenierung. Und da muss man ja sagen, da passt ja so einiges nicht an ihm. Also er war sicherlich nicht schmalgewichtig.
Nicht so, wie du ihn schilderst.
Nee, und außerdem sind das eben sozusagen die beiden Extreme. Und heute scheint die Auffassung zu sein, dass es viel eher so mal Mischformen von beiden Sachen gibt. Nicht? Okay. Deswegen hat man diese sehr plakativen Begriffe, die hat man verlassen. Der Blue Bloater, nur so zur Abgrenzung, das war eben eher so der gemütliche, etwas übergewichtige Typ, der eben eher hypoventiliert hat und dadurch eben eher eine Zyanose hatte. Nicht? Und der hatte eher so eine chronische Bronchitis eben mit Husten und Auswurf dabei. Ne?
Mir fällt zu dieser Geschichte die Unterscheidung zwischen inspiratorischem und expiratorischem Stridor. Fällt mir eine Geschichte, die haben sie uns in der Uni erzählt. Da war folgendes, also der hat ja, wenn du den abhorchen würdest, hätte der ja einen expiratorischen Stridor. Der expiratorisch kriegt
also
er die Luft.
Also Gieben oder irgendwie so Zeichen der Obstruktion. Ne?
Genau. Und da gab es eben eine Geschichte, da ist ein gar nicht so alter Mann, junger Mann mit schwerster Luftnot in die Notaufnahme gekommen. Das war wirklich dramatisch. Der war kurz vorm Sterben, ist dann leider auch gestorben. Und dann gab es eben beim Abhorchen eine Verwechslung zwischen, was ist denn jetzt der Grund für inspiratorisch und was für expiratorischen Stridor. Und der hatte eindeutig einen inspiratorischen Stridor, ist aber dennoch auf einen akuten Asthmaanfall behandelt worden und ist innerhalb kürzester Zeit verstorben.
Das heißt, der hat einen Bolus oder sowas gehabt?
Ja,
oder?
Was dann rausgekommen ist, und das war, fand ich, ein schönes Beispiel für Anamneseerhebung. Der kam von einem, das war noch in Lübeck, ich habe in Schleswig-Holstein die ersten 2,5 Jahre studiert, der kam von einem Würstchenwettessen.
Oh nein.
Ja, und der hat im Prinzip, also bei der Obduktion haben sie ein komplettes Würstchen aus der Trachea entfernt.
Oh Gott.
Ja. Das fand ich, waren zwei interessante, ja, also nochmal, das ist ein tragischer Fall, aber was so eindrucksvoll war, dass die, wie wichtig die Anamnese ist. Mhm. Wo kommt der gerade her? Aber seitdem habe ich nicht verwechselt, ist mir sehr klar der Unterschied zwischen Ex- und inspiratorischem Stridor.
Okay, also zurück zu ich sitze im Café und beobachte den Mann am Nebentisch. Ich habe ja offensichtlich, habe ich dann lernen müssen bei der Vorbereitung, dass eine Pink Puffer übertrieben ist und die nicht richtig rosig sind, sodass man sich natürlich alternative Diagnosen für die rote Gesichtsfarbe überlegen kann. Er war wohl genährt, er ist im besten Alter für einen arteriellen Hypertonus. Also es könnte auch ein Hochdruck gewesen sein, der nicht so optimal eingestellt ist.
Mhm. Würde ja alles gut zueinander passen. Vielleicht hat er sogar noch Typ-2-Diabetes.
Ja, auch das würde ihm gut zu Gesicht stehen.
Ja.
Was mir daran gefallen hat, war, dass durch wenige Beobachtungen kannst du dir eine Pathophysiologie herleiten.
Ja.
Nicht? Und du hast eine Vorstellung, was da gerade in der Lunge passiert, ne? durch die verschiedenen Beobachtungen, die du machst. Ne?
Ja, und das sogar, obwohl er, wenn ich es richtig verstanden habe, überwiegend gesessen hat im Café. Ne? Also du bist ihm nicht mal pustig auf dem Wanderweg begegnet. Ne?
Nein.
Man könnte sich ja vorstellen, wie der einem entgegenkommt, wenn der so ein bisschen bergan gehen muss.
Ja. Was würdest du sagen? Wir haben ja die Beobachtung. Ist ja, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass Patienten immer weniger beobachtet werden, sondern dass eben unter dem Zeitdruck, unter dem wir alle stehen, dass das ein Element ist, was häufig verloren geht. Mhm. Und Gegenargumente sind ja häufig, dass wir viel empfindlichere diagnostische Verfahren haben und dass wir durch körperliche Untersuchung heute keine Diagnosen mehr stellen. Nicht? Aber was liefert uns denn so eine Beobachtung?
Na, die Beobachtung liefert uns ja eine ganz klare, also das bahnt ja unser Denken.
Ja.
Und es verändert, ich sag mal, die Reihenfolge der möglichen Differentialdiagnosen auf der Liste. Ja, was müssen wir nach oben schieben, was kann weiter nach unten rutschen? Das verändert diese Beobachtung ja total. Mhm. Und damit ändert es ein bisschen ja auch, also wir sagen ja immer, die Diagnose stellen wir selber und der Test, ein Test würde das vielleicht bestätigen. Oder vielleicht auch unwahrscheinlicher machen. Aber wir machen im Prinzip einen Test, um eine Differentialdiagnose, die wir vorher gestellt haben, zu bestätigen oder im Zweifelsfall noch auszuschließen. Mhm. Oder weniger wahrscheinlich zu machen. Und dieser Eindruck und die Beobachtung hilft uns ja total zu überlegen, in welche Richtung geht das denn? Was kommt oben auf die Liste?
Also wenn ich dich übersetze in Medizindeutsch, dann würde ich sagen, es ändert die Prätestwahrscheinlichkeit.
Oh, das ist Medizin. Wenn das Medizindeutsch ist, dann ist es cool. Das ist ja, natürlich meine ich Prätestwahrscheinlichkeit.
Ja, ne? Ja, und das, bei der Vorbereitung habe ich gedacht, okay, man kann sicherlich, weiß nicht, Herzinsuffizienz heute besser mit einem Echo diagnostizieren oder dann noch dazu vielleicht ein NT-proBNP oder irgendwie sowas. Ne? Aber um überhaupt dahin zu kommen, dass ich sage, das Echo ist der Test, der mir jetzt sozusagen die beste Information bringt, ne? Benutze ich die klinische Untersuchung zur Erhöhung der Prätestwahrscheinlichkeit. Hätte ich so gesagt.
Ja, und wenn es dann sogar um die Frage geht, also jetzt nehmen wir mal das Beispiel, dieser Herr oder ein Herr in dieser Art würde sich vorstellen mit dem Symptom Luftnot, dann ist doch die Frage, wohin bahnst du den denn? Wer gehört zu einem Kardiologen, wer gehört zum Lungenarzt? Mhm. Und diese Beobachtung, der Fassthorax, das verlängerte Ausatmen im Vergleich zum Einatmen, all das macht doch, dass die erste Überweisung an den Lungenarzt geht, weil die Prätestwahrscheinlichkeit für eine Lungenerkrankung viel höher ist als zum Beispiel die Herzinsuffizienz.
Ja. Okay, wir kommen zum dritten Fall. Hm. Wir sitzen diesmal in Traunstein auf dem Marktplatz in so einem Coffeeshop.
Jetzt hast du verraten, wo du in Urlaub fährst, Ingo.
Und na, Traunstein war ein Stück weg.
Ja, stimmt, das war nicht genau der Ort, in dem
du warst. Von links wird so eine, sagen wir mal, würde ich sagen, 30- bis 35-jährige junge Frau von ihrem Begleiter in einem Rollstuhl auf den Marktplatz geschoben. Ihr rechtes Bein ist in der Hüfte 90 Grad gebeugt und gerade ausgesteckt. Da sind so Unterstützungen an dem Rolli. Auf der Kniescheibe siehst du einen strahlend weißen Verband. Am Unterschenkel hat sie einen Cast, aus dem die Zehenspitzen rauslugen und die sind noch Beta-Isodonna gefärbt.
Okay.
Wie liest du diese sichtbaren Zeichen?
Ich denke natürlich in erster Linie, also ein paar Dinge weisen ganz darauf hin, hier waren ja Chirurgen tätig. Mhm. Und irgendwas ist daran operiert worden. Sonst hätte sie ja nicht, also Beta-Isadonna wird ja wahrscheinlich dieses komisch gelbe Zeugs, was du hast, wenn du das OP-Gebiet desinfiziert hast. Also ich würde denken, die Frau hat, vielleicht hat sie irgendeine Art von Sport gemacht, vielleicht ist sie auch die Treppe runtergefallen und hat sich zum Beispiel den Unterschenkel frakturiert. Und in einer Fraktur, die, ja, überlege, möglicherweise musste das operativ gerichtet werden. Und vielleicht hat sie sogar eine Osteosynthese bekommen und jetzt sitzt sie im Rollstuhl zur vollständigen Entlastung.
Also wir fangen mal ganz von vorne an. Ist diese Frau wegen einer akuten oder chronischen Erkrankung rollstuhlpflichtig?
Da hätte ich ja dich gefragt, in was für einem Rollstuhl sitzt sie denn? Das ist ja ein Hobby von mir. Ich gucke ja total gerne Rollstühle an. Ich finde die sicher, ja,
das
total.
Wusste ich gar nicht, dass du so exotische Vorlieben hast.
Ich habe ein Faible für Technik. Und ich finde, du siehst ja an den Rollstühlen sofort, ist das jemand, der den jetzt für, weiß ich nicht, 4 oder 6 oder 8 Wochen braucht? Das ist dann ja eher, ich bin jetzt mal ein bisschen, das ist dann das AOK-Modell. Da stehen die Räder gerade. Das sind eher so, hat so ein kleines bisschen was Dinosaurierartiges. Und wenn dann so Leute bei mir ins Sprechzimmer rollen, die so ein, wo du denkst, okay, das Ding ist aus Carbon,
so das, Carbon-Ding,
wiegt,
genau.
Das wiegt fast nichts, und dann sind die Räder so ein bisschen
angestellt.
Das führt, glaube ich, dazu, dass die wendiger sind und sie, glaube ich, einen besseren gerade Auslauf haben, und der ist ganz leicht, weil die den selber bewegen und du merkst, die bewegen den Rollstuhl so flüssig, wie wir laufen. Denke ich, okay, der sitzt da schon lange drin und der muss da auch noch lange drin sitzen bleiben. Also die Art des Rollstuhls macht eine Art. Also die Leute, die ich denke, kenne, die dauerhaft im Rollstuhl sitzen, die haben ja entweder sowas wie eine Querschnittslähmung oder eine ganz blöde proliferative, eine progressive neurologische Systemerkrankung, sowas wie MS oder ALS. Die kenne ich nicht mit ausgestreckten Beinen. Also die sitzen also, ja, mit, in aller Regel sind die Beine dann ja eher atroph. Die können sich gar nicht mehr richtig bewegen. Die haben eine Muskelatrophie und sitzen so in dem Rollstuhl.
Der Rollstuhl war das AOK-Modell, keine angestellten Räder und ich habe kein Carbon verbaut gesehen.
Genau, also den hat sie, glaube ich, für eine gewisse Zeit geliehen bekommen.
Also wir plädieren für eher akut als chronisch.
Genau.
Und was sagt dir, dass das Bein gerade ausgestreckt war?
Naja, die erste Frage ist, was ist denn mit dem Knie? Warum? Weil im Prinzip wäre ja das Bein gerade ausgestreckt, bedeutet ja, sie darf oder kann im Knie nicht abwinkeln. Sie kann nicht beugen.
Sie darf nicht beugen, ne?
Entweder sie darf nicht beugen oder es ist irgendwie, was weiß ich, jetzt irgendwie ruhig gestellt. Wobei du hast gesagt, sie hat einen Cast, hat sie am Unterschenkel gehabt, ne?
Sie hat auf der Kniescheibe, siehst du, so einen schönen weißen Verband, und dann gibt es noch einen Unterschenkelcast. Also ich hatte interpretiert, okay, sie darf nicht beugen. Da ist irgendwas passiert, was wieder zusammenwachsen muss, und deswegen darf da keine Bewegung drauf.
Genau, also es ist ja anders. Also ich kenne Leute bei mir, denen ist das zum Beispiel das Kreuzband gerichtet worden, arthroskopisch. Die sitzen aber meistens nicht im Rollstuhl.
Nee, genau.
Die gehen an Unterarm G-Stützen und die dürfen auch so, haben das Bein so ein bisschen angewinkelt.
Genau, die haben ja so eine komische Orthese, ne? So ein Ding, ne? Damit sie bestimmte Bewegungen, die sie nicht machen dürfen, werden damit unterbunden. Aber im Prinzip dürfen die ja zum Beispiel in der Hüfte, dürfen die ja bewegen.
Genau. Ich als sozusagen laienhafter Nicht-Chirurg würde natürlich denken, hier ist irgendwo was am Knochen kaputt. Und deswegen darf sie sozusagen, also vielleicht gibt es, also ich in meiner ersten Vorstellung habe ich gedacht, du erzählst mir jetzt was von, da gehen Nägel in das Bein und die hat einen Fixateur extern. Das war sozusagen meine erste Idee.
Hat sie nicht.
Nö. Gut, aber nochmal, irgendwas ist knöchern kaputt gegangen und deswegen darf sie das Knie im Moment nicht beugen.
Und also sie hat einen frischen, ich habe gesagt weißen Verband, der sah halt noch so strahlend weiß, wahrscheinlich war er kürzlich erst gewechselt worden, aber das war ein frischer Verband auf der Patella, war das.
Tja, klar, es kann natürlich eine Patellafraktur haben. Die zum Beispiel mit einer Zerklage werden, die, glaube ich, gerichtet, wenn ich mich das richtig, und dann stimmt, die dürfen bestimmt nicht beugen, weil sonst würden sie da massiven Zug drauf kriegen. Also sie könnte zum Beispiel eine Patellafraktur sich zugezogen haben.
Siehst du? man lernt ganz viel nur vom Hingucken.
Ja, absolut.
Nee, und jetzt kommen wir zum Unterschenkelcast. Ja.
Also wobei
das ist ja sozusagen ein zweiter Verletzungsbereich, wenn wir das so sagen wollen, ne?
Ja, also da bin ich natürlich, also ich merke jetzt schon, was ich eben erzählt hatte, das ist ja die Kombination aus, es muss irgendwie was operiert worden sein, weil du hast erzählt, dass die Zehen, die rausgucken, haben diese komische gelbe Farbe.
Ja.
Und gleichzeitig hat sie aber einen Gips.
Also gibt es sowas Modernes, weißt du, das war so ein sowas ja. Angeschnalltes.
Ah, ne, doch eine Orthese, also so ein Bakopet ja, oder sowas.
Was macht ihr den Leuten da mit diese Entlastungsschuhe und so?
Achso,
also das war so ein Plastikding, was hier umgeschnallt worden war.
Ah, okay. Also
es ist kein richtiger formaler Gips mehr, so wie wir ihn von früher kennen, weißt du, so weiß und den man dann aufsägen musst und so. Ne?
Ich glaube, das ist ja mittlerweile ersetzt durch durch Kunststoff, durch einen Cast.
Genau.
Das, was du hier schilderst, klingt für. Ah, okay, aber ein Cast ist trotzdem eigentlich nicht abnehmbar. Also das, was ich kenne, sind diese Orthesen. Das bedeutet, also unsere Leute können die abnehmen, um zum Beispiel, die sollen nicht drauf rumlaufen, aber zum Beispiel. Mhm. Um den Fuß mal zu waschen oder sowas zu tun. Das klingt für mich nach so einem, das ist so ein graues Plastik, oder? Und
genau.
Da vorne so Schnallen, mit denen man das straff anziehen kann.
Ja, an die Schnallen, muss ich ehrlich gesagt, erinnere ich mich gar nicht mehr so. Aber es war graues Plastik, das stimmt.
Also das kenne ich von zwei Patientengruppen, also natürlich von unserem Patienten beim diabetischen Fußsyndrom, beim Charcot benutzen wir das häufig. Und ich kenne das, wenn irgendwie im März die Leute aus dem Skiurlaub zurückkommen und es da nicht gut ausgegangen ist. Dann haben die auch sowas, ne? Wenn die sich da irgendwie den Unterschenkel frakturiert haben oder eine OSG-Fraktur oder sowas ja. in der Art. Aber genau. Das beruhigt mich schon wieder, dann passt das wieder. Also dann würde doch irgendwie Operation vielleicht sogar mit, also wenn da Desinfektionsmittelreste zu sehen sind, muss es ja irgendeinen offenen Eingriff gegeben haben.
Ja.
Also ich einen Nagel eingebracht oder eine Plattenosteosynthese
ja.
und dann wird das Ganze mit so einer Orthese stabilisiert.
Würdest du einen educated guess wagen, was da passiert ist?
Also ich weiß ja nun erstmal, dass ihr nicht im Winter unterwegs war. Es war ja kürzlich der Sommerurlaub.
Ja.
Also im Winterurlaub hätte ich ja auch einen educated guess. Also die ist entweder beim Wandern oder beim Mountainbike-Fahren gestürzt, wäre meine Vermutung, und hat sich eine Patellafraktur und möglicherweise eben auch noch eine Unterschenkelfraktur zugezogen.
Okay, also damit ich dir berichten kann, habe ich all meinen Mut aufgebracht und bin zu ihr gegangen.
Ja.
Habe auf meinem Handy die Startseite unserer Webseite aufgemacht. Und so als Vertrauensbeweis sozusagen und habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich sei Arzt und würde einen Podcast mit einem Freund machen. Und da war sie sofort mega nett und interessiert und hat gesagt, das fände sie ja toll und ich dürfte sie alles fragen.
Doch cool.
Und dann stellte sich eben heraus, dass sie einen schweren Autounfall
hatte. Ja.
Und zwar ist auf ihrer Gegenfahrbahn ist jemand, hat das Kontrolle über das Auto verloren und die beiden Autos sind mit ca. 100 km/h zusammengeknallt.
Wow.
Dafür muss man sagen, hatte sie ja relativ wenig Verletzungen und sie hatte eine sogenannte typische Dashboard-Verletzung, habe ich jetzt nachgelesen. Ah. Sie ist mit dem Knie gegens Armaturenbrett, hat sich dort eine Mehrfragmentfraktur der Kniescheibe zugezogen. Und dann war sie ja mit dem Fuß unten auf den Pedalen und die Kraft, die da eingewirkt hat, die hat eine Calcaneus-Fraktur gemacht. Und das war der operative Eingriff. Das musste wieder verschraubt werden. Und das Ganze war zu dem Zeitpunkt, als ich sie getroffen habe, 4 Wochen her.
Diese Calcaneus-Frakturen, das haben wir manchmal beim Charcot auch, dass an der Stelle die Läsion ist, die kannst du ganz toll in diesen Orthesen entlasten. Weil du im Prinzip, was die machen, ist, die übernehmen das gesamte Gewicht an den, im Prinzip auf das Tibia-Plateau, da wird der Druck hingeleitet und dann hängt sozusagen unten der untere Teil frei. Das passt gut.
Okay. Nee, und sie war halt eben noch in der Phase, wo sie noch nicht wieder belasten durfte.
Ja.
Es war jetzt 4 Wochen nach dem Unfall. Und ich hoffe, jetzt sind ja ungefähr weitere 4 Wochen verstrichen. Ich hoffe ganz doll, dass es ihr jetzt viel besser geht und sie wieder raus ist aus dem Ding und wieder so langsam ihre Muskulatur auftrainieren kann.
Ja, das
aber
toll.
Man muss sagen, sie war trotz dieser schweren Verletzung war sie sehr guter Dinge. Ich habe ihr auch gesagt, wann etwa die Folge kommen wird, sodass sie es dann
hören kann. Vielleicht hört sie ja zu. Dann gehen hier Grüße an sie raus, oder?
Namen haben wir nicht ausgetauscht.
Nein, aber man kann sie, aber sie
ja,
wird
ja.
sich, sie, wenn sie das hört, wird sie sich wird ja sie leicht wissen. Erkennen. Sie wird ja wissen, dass sie es ist.
Ja, auch hier war es ja so, fand ich, dass man durch die Beobachtung schon sehr weit kommen konnte. Ne? Also ne, es war jemand, der sicherlich nicht chronisch im Rollstuhl sitzt, sondern das war jetzt eine akute Geschichte. ne, das sah man auch, weil sie und ihr Begleiter gingen mit dem Rollstuhl halt so normal um, ne, und waren nicht irgendwie besonders wendig oder so. Weißt du, die Leute, die da chronisch drin sitzen, die können ja unglaubliche Kunststücke mit den Dingern manchmal. Ne?
Das stimmt.
Das sah man alles nicht. Und dann fand ich auch irgendwie so, man wusste sofort, okay, das Bein ist ausgestreckt, es muss irgendwas sein, wo sie nicht beugen darf. Ne? Also am ehesten irgendwie was an der Patella. Fraktur war ganz oben. Ne? Also ich finde, man kam durch die Beobachtung, kam man schon sehr, sehr weit. Ich bin auch nicht auf Autounfall gekommen. Ich fand auch, ne, das ist eben dann, das ist ein Attribution Bias. Ne? Das ist eine junge, schlanke, sportliche Frau. Da hat man irgendwie gedacht, die ist, weiß nicht, sonst wo vom Fahrrad gefallen. Oder,
ja, klar.
Nee, und man ist nicht drauf gekommen, dass das eben was uns allen passieren könnte, ein Autounfall gewesen ist. Ne?
Übrigens noch zur Unterscheidung, chronisch oder akut im Rollstuhl. Ich glaube, dass die Leute, die da immer drin sitzen, lassen sich ganz ungern fahren.
Ach ja, die wollen selber.
Die wollen selbstständig sein. Und selbst wenn es ein Elektrorolli ist, ich habe Patienten gehabt, die mit Lippen gesteuert haben, weil sie eine ALS hatten, die wollten sich auch, wenn es schwierig war, in mein Sprechzimmer selber reinmanövrieren, und das kann ich total verstehen, ne, als Zeichen der Unabhängigkeit. Aber wenn du da irgendwie 6 Wochen drin sitzen musst und es gerade eh nervig ist und weh tut, dann ist es auch ganz nett, wenn der Lebenspartner einfährt.
Ja. Bist du bereit für Fall Nummer 4?
Ich bin bereit für Fall Nummer 4.
Jetzt kommt's, aber ich würde sagen, jetzt wird's komplex.
Oha.
Am Nebentisch sitzt ein ca. 65- bis 70-jähriger Patient. Er wirkt vorgealtert, hat so eine grau-fahle Gesichtsfarbe und als erstes fallen massiv geschwollene Unterschenkel und Füße auf. Du weißt, ich bin Nephrologe und wir sind so, wenn andere Leute sagen, oh Gott, das ist ja viel Wasser in den Beinen, dann sagen wir immer, ach ja, ist ja so ein bisschen, und man kann irgendwie einen kleinen Daumen reindrücken. Das waren dick geschwollene Beine.
Mhm.
Als nächstes fällt auf, dass er sich fast ununterbrochen kratzen muss. Also sowohl am Rumpf wie an den Armen, aber auch an der Kopfhaut. An den Armen erkennst du so chronische, abgeheilte Kratzspuren. Und als nächstes fällt auf, dass er vermehrte Atemarbeit leistet. Er stützt sich auf den Tisch auf und ist so sprechdyspnöisch. Ne? Wenn er irgendwie so 1-2 Sätze gesprochen hat, dann muss er schwerer atmen. Ne? Das nächste Bausteinchen ist, die Halsvenen sind deutlich gestaut. Und dann sieht man, dass er, wenn er inspiriert, dass dann er überwiegend die Bauchatmung nutzt. Der Thorax weitet sich nicht mehr, sondern der Bauch wölbt sich vor nach außen.
Mhm.
Was beobachten wir da so? Größere Einheiten, Syndrome finden wir Details?
Na, wir können ja erstmal damit anfangen, dass dieser Mann offensichtlich ja deutlich zu viel Wasser hat.
Ja.
Der ist eindeutig überwässert.
Ja.
Und der scheint das Wasser nicht loszuwerden.
Genau.
Ich kenne dich ja mittlerweile. Also wenn du sagst, der hat viel Wasser in den Beinen, dann hat er für meine Verhältnisse sehr viel Wasser in den Beinen. Also das ist ja...
Es ist eben auch nicht mehr so, weißt du, so, wenn du ein akutes nephrotisches Syndrom siehst, ne, dann sind das ja so weichteigige Ödeme. Die kannst du ja ganz leicht tief eindrücken. Er hat, also das sind Stampfer, das sind chronische Stauungsödeme.
Ich versuche gerade meinen Eindruck zu verhindern, dass du unter den Tisch gekrochen bist und ein bisschen probeweise gedrückt hast.
So weit ging es nicht.
Nein, aber nochmal, das ist nicht seit 2 Wochen so, sondern das klingt ja, als wenn das ganz lange so ist.
Und welche Organe kommen dir als erstes in den Sinn, wenn du so dicke Beine siehst?
Naja, mir kommen Herz und Niere natürlich beide in den Sinn.
Ja, mir auch.
Also das Wasser nicht loswerden kann natürlich, also zum einen kann der Herzinsuffizient sein, die gestauten Halsvenen passen sehr da gut dazu. Die Art, wie er atmet oder wie du seine Atemarbeit beschreibst, das scheint ja auch schon lange zu gehen. Also der ist eh schon, da ist mit Thoraxatmung ist nicht mehr viel, das ist alles schon sehr gewertet. Und dann macht er das über den Bauch und hat massiv Zwerchfellatmung. Und offensichtlich scheint es ja so, der hat viel, hat offensichtlich eine Stauung, eine Rechtsherzstauung, hat viel Wasser in den Beinen.
Mhm.
Aber dann kommt natürlich so ein Symptom dazu, was mich stutzen ließ, als du gesagt hast, der hat Juckreiz.
Mhm.
Also, wer hat denn chronisch Juckreiz? Und dann denke ich natürlich dann, wie ist denn seine Nierenfunktion?
Mhm.
Ist der möglicherweise urämisch?
Mhm.
Ja, also ist die
Nierenfunktion... Habe ich auch gedacht.
Ja, das beruhigt mich ja, wenn ich dasselbe denke, Ingo. Also, auch wenn das hier ein Podcast ist und wir ja wirklich gut befreundet sind und wir diesen Podcast seit über 2 Jahren machen, ein bisschen fühlt es sich ja immer doch noch an wie Staatsexamensprüfung. wenn man auf dieser Seite des Mikrofons sitzt. Von daher freue ich mich, wenn das selbe ging. Also, und muss man sagen, diese beiden Probleme tauchen ja auch nicht immer getrennt voneinander auf. Also, das ist ja.
Genau.
Es ist ja beides möglich. Da könnte ja Herz- und Niereninsuffizienz sein.
Mhm.
Und das schon deutlich lange. Das läuft nicht erst kurz.
So gesagt, er hat eine erhöhte Atemarbeit, ne, und wird relativ rasch sprechdyspnoisch.
Mhm.
Also er könnte auch noch.
Worauf willst du hinaus, Ingo?
Ja, also ich hab gedacht, als ich ihn gesehen habe, er könnte auch noch lungenkrank sein, weißt du.
Ach so, noch obendrauf, ja.
Und könnten, also ich habe Zeichen für eine Rechtsherzinsuffizienz, finden wir ja üppig, ne, mit diesem, mhm, mit diesen dicken Beinen, den gestauten Halsvenen. Ich war halt nicht so Linksherzinsuffizient, da habe ich nicht so viel gefunden. Also er hat zum Beispiel keinen Husten gehabt oder war nicht ruhedyspnoisch oder irgendwie sowas. Deswegen kann er immer noch haben, ne, wenn man das Echo macht, aber so mal klinische Zeichen, ne, dann wäre er durchgestaut oder so. Ne, aber klinische Zeichen jetzt so unbedingt für eine Linksherzinsuffizienz waren jetzt nicht so. Ne.
Hätte ich auch nicht gedacht, aber was ich natürlich schon denke, gerade bei diesem, also man könnte das ja fast Hydrops nennen, ob der nicht, der kann einen großen Pleuraguss haben.
Ja.
So, und das wiederum würde ich mit seiner Sprechdyspnoe schon auch übereinstimmen. Ja. Aber ja, na klar, ich habe mir auch gefragt, hat der auch eine Linksherzinsuffizienz, aber eine Rechtsherzinsuffizienz, denke ich, dafür haben wir ausgeprägte.
Genug Zeichen, genau. Ne?
Ausgeprägte
und wie kommt er zu der Rechtsherzinsuffizienz? Nee, also hat er pulmonalarteriellen Hochdruck bei COPD und ein Chorpulmonale, weißt du, so in die Richtung. Hatte ich gedacht. Weil, sag mal, wir haben ja erstmal verschiedene Organsysteme. Ich finde ja toll, dass du bei Juckreiz auf die Niere kommst. Das finde ich ja genial.
Also ich in meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt fast 25 Jahre in der Praxis. Und meine Wahrnehmung ist, dass vor 25 Jahren haben die Nephrologen die Patienten früher an die Dialyse genommen als heute. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mein Gefühl ist das. Also ich sehe jetzt immer mal wieder, ich habe heute eine Patientin gesehen, alle waren ganz aufgeregt, die hatte eine Kreaklerenz von 8. So, und ja, da wird geguckt und es ist klar, da hinten ist die Dialyse zu sehen, aber, und die hat, finde ich, ein bisschen Symptome der Uremie, nicht sehr ausgeprägt, aber zum Beispiel riecht sie uremisch. Und also ich sehe gelegentlich mal Leute damit, die eben sozusagen weiter fortgeschritten sind in der Niereninsuffizienz und dann auch Juckreiz haben. Also deswegen.
Genau.
Und also ich würde jetzt gefühlt sagen, das habe ich vor 25 Jahren weniger gesehen. Aber
also es gab mal ich glaube, es war sogar eine New England-Arbeit, das ist sicher schon 15 Jahre her, als ich noch in der Dialyse tätig war. Und da ist geguckt worden, wie weit man die Clearance fallen lassen kann, ohne dass die Patienten einen Nachteil haben gegenüber dem Kollektiv, was dialysiert wird. Und ich glaube, die bis runter zu einer Clearance von 7 Milliliter pro Minute war kein Unterschied. Das kann ein Grund sein, warum sich das so entwickelt hat, dass man heute länger wartet. Und früher haben wir gedacht, dass tatsächlich das frühere Entgiften tatsächlich einen Vorteil hat.
Ja.
Und das hat sich nicht bewahrheitet.
Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass wir beide über diese Arbeit mal gesprochen haben. Als sie relativ frisch erschienen war. Und also auf jeden Fall deswegen, also ich kenne das als ein Symptom von Patienten, die eine sehr, sehr eingeschränkte Nierenfunktion haben.
Unser Gehirn hat ja immer den Wunsch, aus sowas eine kohärente Geschichte zu machen. Vielleicht noch ein bisschen was dazu zu dichten, was man gar nicht sieht. Ne? Da hat sich für mich eine Geschichte entwickelt. Ne? Also in meiner Vorstellung, oder hast du eine Vorstellung?
Ich weiß nicht, hast du irgendwas gesagt zu seinem Gewicht? Ist der adipös?
Deutlich übergewichtig.
Ja. Also ich sag mal, von dieser Art von Menschen kenne ich natürlich etliche. Also das ist schon, also so wie du das, so überwässert, wie du ihn beschreibst, ist das schon eindrucksvoll. Wobei man auf der anderen Seite ja auch sagen muss, der fährt aber immerhin noch in den Urlaub und ist im Hotel.
Ja.
Ja, da sind, glaube ich, 2 oder 3 Stufen muss man in Zweifel zu überwinden, um zum Fahrstuhl zu kommen, aber mehr ist es auch nicht. Also, aber immerhin macht er das noch.
Ja.
Ja, oder kann das noch machen. Aber solche Leute sehe ich natürlich mit Adipositas, mit einem Typ-2-Diabetes, mit häufig haben die dann sogar eine Kombination aus COPD und Schlafapnoe-Syndrom, mit einer irgendwann dann Herz- und Niereninsuffizienz. Also das ist ja so ein Strauß von Problemen, die in einer bestimmten Gruppe von Menschen einfach zusammenkommen.
Das Bild, was sich von meinem inneren Auge entworfen hat, war ein Raucher. Ich habe ihn jetzt nicht aktiv rauchen sehen, nee, aber so in meiner Vorstellung, das war ein Raucher, der davon Lungen- und Gefäßschaden davongetragen hat Und an der Lunge hat er eine COPD-Emphysem und das hat ihm dann irgendwann ein Koapulmonale beschert. Nicht? Und an der Niere hat er wahrscheinlich ja eine gefäßassoziierte Nephropathie, also wir sagen dazu hypertensive Nephropathie oder benigne Nephrosklerose, das ist eigentlich alles das Gleiche. Nicht? Aber eben so ein Gefäßschaden, kleinen Gefäßschaden, muss man sagen, an der Niere. Das wäre für mich so die Verbindung. Ich habe es natürlich jetzt nicht bewiesen, ich bin nicht zu ihm hingegangen, habe ihn gefragt, soweit ging es nicht. Aber das wäre sozusagen so eine Krankengeschichte, wie sich das so entwickelt haben könnte. Ne?
Ja, bestimmt.
Was würdest du denn jetzt als nächsten Test machen? Wir haben ja jetzt sozusagen Prätestwahrscheinlichkeiten. Ach so.
Also wenn der jetzt wenn der nicht am Nachbartisch sitzen würde, sondern er sitzt an meinem Schreibtisch als Patient.
Ja, vor dir.
Also ich glaube, der nächste Test, den ich gerne hätte, wäre ein Herzecho.
Ja. Ne.
Also dann würden wir sofort was wissen über die linksventrikuläre Funktion und vielleicht auch über, ob der vielleicht hat einen großen Ventrikel, eine Hypertrophie, wie sieht das rechte Herz aus? Genau. Ist das alles durchgestaut? Also
Würdest du den Wasserstand sehen können?
Ja, genau.
Wenn du die Kava anguckst. Ne? Also ich glaube, da würde man erstmal die meisten Informationen bekommen.
Ja. Und natürlich braucht der unbedingt einen Urinstix und natürlich müssen wir die Nierenfunktion wissen. Ach,
dringend ein Krea.
Ein Krea und ein Urinstix, also hat der ganz viel Eiweiß im Urin. Ne?
Ja, schon. Klar, zur Einordnung, ob die Hypothese stimmt.
Genau.
Wenn das eine gefäßassoziierte Nierenerkrankung ist, nicht, dann dürfte er da nicht viel Eiweiß drin haben.
Genau. Ne? Aber wenn er einen geringen Typ-2-Diabetes hat und eine diabetische Nephropathie, hat er möglicherweise ganz viel Eiweiß.
Schon mal, für den Diabetes habe ich, er hat keinen Sensor gehabt, er hat nicht gespritzt während des Frühstücks oder so, nicht deswegen, also dazu konnte ich keine Aussage
machen. Nein, natürlich nicht. Nein. Aber da merkt man mal, wie eindrucksvoll sozusagen, wie sozusagen der Bereich, in dem man arbeitet, das Denken ja massiv prägt. Ich komme gar nicht weg. Natürlich hat der Typ-2-Diabetes in meinen Gedanken drin, aber das ist möglicherweise, stimmt das überhaupt nicht. Ne?
Kleiner Nachtrag, ich habe dich ohne Diagnose gelassen für die erste Patientin oder die erste junge Frau, die wir beobachtet haben. Ich konnte dann sagen, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Typ-1-Diabetes ist, weil dann hatte sie so ein kleines Necessaire, weißt du, so ein Täschchen, so ein Reißverschlusstäschchen, das machte sie auf und was zog sie raus?
Ein Insulinpen. Also wenn du mich gefragt hättest, wie hoch ist die Prätestwahrscheinlichkeit für Typ-1-Diabetes, hätte ich gesagt, deutlich über 95%.
Okay, hat sich bestätigt.
Danke.
Was würdest du sagen, ist sozusagen die Take-Home-Message aus den Fällen, die ich dir mitgebracht habe?
Also die Take-Home-Message für mich ist nochmal wieder neu. Also das hat mich letztes Jahr schon ordentlich getriggert. Das war ja ein Format, das ist dir ja im Urlaub eingefallen vor einem Jahr.
Ja.
Und das hat was mit mir gemacht. Das hat dazu geführt, dass ich nochmal viel intensiver, ich sozusagen in Alltagssituationen, wo ich überhaupt nicht Arzt bin, Menschen beobachte. Und ich mich manchmal bemühe, das haben wir auch vor einem Jahr erwähnt, damals den Kurs wir waren ja in Boston und da gab es diesen Martin Samuels, einen Mann, den wir, glaube ich, bis zu unserem Lebensende nicht vergessen.
Den Neurologen.
Ein sensationeller Neurologe. Und der hat außer dass er da Lectures gemacht hat, war ich einmal in so einer Art Untersuchungskurs bei ihm. Und da hat er ja sozusagen, er bringt seinen Assistenten bei, sie sollen doch verflixt nochmal die Zeit morgens in der U-Bahn zur Klinik nutzen, um die Leute zu beobachten. Und vor allen Dingen nicht nur sie beobachten, sondern zu versuchen, das, was sie sehen, es ging um Bewegungsstörungen, zu beschreiben. Und die erste Klassifikation war zu viel oder zu wenig Bewegung. Und ich merke, dass ich das mittlerweile fast automatisiert mache, wenn ich denke, oh Mensch, der bewegt sich aber komisch.
Ja.
Dass man einmal überlegt, ist es zu viel oder zu wenig? Von was ist es zu viel? Von was ist es zu wenig? Und ich würde für mich sagen, dass das zu beobachten und einfach in so ein bisschen Kino zu gucken und für mich eine Beschreibung des Problems zu machen, einmal nur innerlich, dass mir das hilft bei Patientinnen und Patienten, die mit einem Problem zu mir kommen, das Problem rascher beobachtend erkennen zu können und dann auch beschreiben zu können. Das ist auch ein gewisser Spaß. Das ist so ein bisschen, sind es so, anstelle einem großen Gericht hast du mir jetzt sozusagen vier kleine Tapas hier serviert. Das ist auch kurzweilig, aber ich glaube, dass das, also für mich hat das einen Lerneffekt. Nicht nur die, das, was du mir jetzt, die Patientinnen und Patienten, die du mir beschrieben hast, sondern das sozusagen im wahren Leben zu machen, wenn man irgendwo entspannt sitzt und man wartet auf jemanden oder schlägt ein Eis und gegenüber sitzt jemand und denkt so, was könnte das denn sein? Also ich finde, da lernt man was von.
Also ich mache das ja sehr gerne, dass ich mal im Café sitze und einfach so mal so für eine Stunde oder so beobachte. Ich kann mich gar nicht wehren, weißt du, es geht sofort los, dass dann mein Kopf anfängt zu denken.
Absolut. Und ich glaube, das, was die Soziologen machen, indem sie sich einfach in den Park setzen und gucken, das können wir auch machen. Also wir können die Alltagssituation nutzen, um unser eigenes Instrumentarium des Beobachtens und Beschreibens zu schärfen.
Und das geht doch im Prinzip los. Also du erzählst doch eigentlich immer, dass du schon guckst, wenn du Patienten aus dem Wartezimmer aufrufst und sie gehen dann mit dir in dein Sprechzimmer. Mhm. Dass du da schon guckst, wie gehen die denn? Und dann der Händedruck und solche Sachen. Das sind ja alles schon Informationen, die wir aufnehmen.
Absolut. Ich habe ein Beispiel von heute, weil es geht nicht nur um die Frage, wie schnell geht der Patient oder die Patientin. Ich bin heute, habe ich eine Patientin aufgerufen im Wartezimmer, zusammen mit ihrer Tochter, die sie begleitet hat. Und dann kommen wir, also ich gehe quasi vor und dann komme ich bei mir im Sprechzimmer an und dann die Tochter steht hinter mir und geht sofort ins Zimmer und dann denke ich, wo ist denn die Mutter? Mhm. Die hat einfach ein Drittel der Geschwindigkeit von uns gehabt und die hat die Tochter einfach da hinten laufen lassen. Findest, also es drücken sich auch Beziehungsebenen, drücken sich aus. Sieht so okay, aus, ne? Das kenne ich auch anders. Also ich gehe auch manchmal mit älteren Damen am Arm, die dann so sehr wackelig sind und sich bei mir an der Wand abstützen, sage ich, darf ich ihnen meinen Arm anbieten? Dann gehe ich manchmal mit so einer älteren Dame den Gang runter. Das ist ja auch ganz nett.
Ja.
Freuen die sich auch. Aber also ich finde es sehr, sehr spannend, die Interaktionen, wenn zwei Menschen, das sind häufig ja Paare, aber eben auch häufig Eltern und Kinder. Auch das ist eine spannende Beobachtung.
Bei mir ist das Setting ja ein kleines bisschen anders. Bei mir sitzen die Patienten im Prinzip auf dem langen Flur, den wir haben, der sehr üppig dimensioniert ist. Und ich gehe halt, wenn der nächste Patient schon da sitzt, dann gehe ich zu dem vorherigen, zum Ultraschall zum Beispiel und gehe an dem vorbei. Und dann nehme ich häufig, wenn das jemand ist, den ich kenne, nehme ich schon Kontakt auf, begrüße und kriege da schon sozusagen, wie der Gesichtsausdruck ist. Ne? Gibt's heute ein großes Thema, so solche Sachen, ne? Das nehme ich sofort dann wahr. Ne?
Ja, das geht mir genauso.
Und was eine Botschaft, die ich gerne noch loswerden würde, ist, diese klinische Beobachtung ist ja nicht nur, sag mal, das ein Hobby von uns, sondern diese klinische Beobachtung sollte als erster diagnostischer Test verstanden werden. Wir kriegen da schon verwertbare Informationen.
Absolut. Ne? Und ich glaube, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, dass, also wenn man diese Art zu üben und zu trainieren, ich finde, die hat nichts Voyeuristisches, sondern das ist was unsere Fähigkeiten und Skills verbessert in der Behandlung derjenigen, die dann wirklich Patienten bei uns sind. Mhm. Man kann das wirklich, wenn man Zeit und Muße hat, das einfach mal aktiv einsetzen. Und ich finde übrigens, die U-Bahn ist ein ziemlich guter Ort dafür. Da hatte schon Martin Samuels ziemlich recht.
Okay, dann sind wir für heute durch.
Ja, Ingo, vielen Dank für die vier tollen Beispiele vom Nachbartisch. Und wir können ja ankündigen, wir sind ja in nicht allzu ferner Zukunft, sind wir ja gemeinsam mal wieder unterwegs. Und dann wird uns das wahrscheinlich ähnlich gehen, dass wir sozusagen, dann sitzen wir am Tisch und entdecken beide, was so am Nachbartisch passiert.
Okay, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.